Guten Morgen, liebe Gemeinde in Mademühlen. Es ist wieder eine Freude, mit euch zusammen zu sein, meine Frau und ich, hier zu sein und Gemeinschaft zu haben. Eine Gemeinschaft, die auf unserem Herrn Jesus Christus, der gestern, heute und dasselbe in Ewigkeit ist. Da, wo wir in Haiger wohnen, blicken wir auf den gegenüberliegenden Berg. Es ist kein hoher Berg, aber hoch genug, dass man nicht hinüberschauen kann. Vor einiger Zeit hatten sich Schneisen in den Bäumen gebildet, und ich weiß nicht wie, die zusammen ein Kreuz ergaben. Ich war sehr glücklich, als mir das auffiel. Plötzlich fiel mir das auf. Ich fand das immer sehr tröstlich und es kam mir vor wie ein Wink Gottes, der mir erinnern wurde, am Kreuz ist der Herr gestorben für dich. Leider wurden in der Zwischenzeit weitere Häuser gebaut, sodass wir dieses Kreuz nicht mehr direkt sehen können. Schade. Ich konnte aufs Fenster gehen, habe es gesehen, jetzt sehe ich es nicht. Muss ein bisschen laufen, da werde ich sehen. Also, ich liebe die Psalmen und deswegen habe ich die letzten beiden Malen, als ich daher war, über Psalmen gesprochen. Und auch heute möchte ich mit euch über einen Psalm nachdenken. Und er wurde schon bereits vorgelesen. Es ist der Psalm 121, ein sehr bekannter Psalm, ein Psalm, über den gerne am Jahresende gesprochen wird. Ich denke, dieser Psalm hat uns immer etwas zu sagen, besonders in der Situation, in der wir jetzt leben. Und in diesem Psalm geht es auch um Berge. Die ersten beiden Worte bezeichnen den Psalm als ein Wallfahrtsort oder Lied. Die Bibelausleger meinen, dass es sich hier um einen Wechselgesang handelt, den die Pilger auf ihrer Reise nach Jerusalem gesungen haben. Der Anführer der Gruppe begann mit den ersten beiden Versen. Diese sind in der Ich-Form verfasst. Die nächsten Pilger antworteten mit den Versen 3 und 4 und andere nachher mit den nächsten Versen. Da wechselt die Anrede in die zweite Person, du. Der Leitgedanke in diesem Psalm ist das Behüten oder der Schutz Gottes. Dieser Ausdruck mit seinen Variationen kommt in diesem Psalm 6-mal vor. Zur Zeit der Psalmen war Jerusalem das religiöse Zentrum Israels. Hier stand das Bundeszelt, später der Bund, der Tempel. Hier fand Gebetsbegegnung statt. Hier wurde Versöhnung zelebriert. Hier wurden die großen religiösen Feste des Volkes gefeiert. Hier wurde geopfert, angebetet und neue Hoffnung geschöpft. Es war die heilige Pflicht eines jeden Israeliten, so oft wie möglich, am besten zu jedem großen Feste nach Jerusalem zu pilgern. Verlaufen konnte man sich nicht, wenn man in der Nähe von Jerusalem war, denn Jerusalem liegt bis zu 800 Meter Höhe in den jüdischen Bergen. Wenn man also aus der Flachebene Israels nach Jerusalem wollte, musste man einiges nachher an Höhenmeter überwinden und oben ankommen. Die Idee, dass Gott oder vielmehr die Götter in den Bergen wohnen, war im ganzen Mittelmeerraum weit verbreitet. Wer schon einmal in Griechenland war und dabei den Olymp besucht hat, versteht, warum ausgerechnet hier den Wohnsitz der Götter gewesen sein soll. Dramatisch erhebt sich das Massiv direkt aus der Ebene. Weil der Olymp so nahe am Meer gelegen ist, ballen sich dort die Wolken zusammen. Meist ist es verhangen. Gelegentlich erkennt man die Gipfel, nur selten ist es klar zu sehen. Bei Gewittern donnert, blitzt und kracht es und das Wasser stürzt förmlich von allen Seiten. Wer das einmal erlebt hat, kann besser verstehen, warum die Menschen in der Antike davon überzeugt waren, dass der wütende Götterfeiter Zeus sein gewaltiges Spiel treibe. In unserem Psalm heute sind es aber nicht die von Menschen erdachten Götter, die eine gewisse furchteinflößende Macht auf die Menschen ausüben, sondern hier geht es um den Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er ist kein Gott, der seinen unkontrollierten Gefühlen unterliegt, so wie der Zeus. Sondern hier handelt es sich um Gott, der seine Größe und Allmacht unvergleichbar ist und gleichzeitig einen herrlichen Plan für seine Kinder hat. Doch auch in der Bibel haben Berge eine besondere Bedeutung. Aber nicht als Wohnsitz von Zeus oder irgendwelche andere Götter, sondern als Ort, an dem die Menschen den einen Gott erfahren können, der Schöpfer der Welt, den Gott Abrahams und Sarahs, den Gott Israels, der Mose auf einem Berg die 10 Gebote gegeben hatte. Als Mose die 10 Gebote halten soll, fordert Gott ihn auf den Berg zu steigen. Als nun Mose auf den Berg kam, so heißt es im 2. Mose 24, bedeckte die Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges von den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein, und stieg auf den Berg und blieb dort auf dem Berg 40 Tage und Nächte. Im Neuen Testament gibt es auch eine Begebenheit, die sich auf einem Berg zugetragen hat. Als Jesus sich mit seinen 3 Jüngern zeigt, der er ist, steigt er mit diesen 3 Jüngern vorher auf den Berg, um zu beten. Zuerst mit allen, nachher geht mit diesen 3 Jüngern. Als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte, sagte Lukas 9:29. Die Jünger wollen das Außergewöhnliche festhalten. So etwas muss man festhalten. Und da sagte Petrus: Meister, hier ist es gut für uns zu sein. Lasst uns 3 Hütten bauen, eine für Mose, eine für Elia und eine für dich. Aber kurz danach ist alles vorbei. Berge sind besonders, sie faszinieren uns und sie beängstigen uns. Doch wenn man sich auf der Bergspitze befindet, sieht man die Welt mit anderen Augen. Man merkt, wie klein und niedrig, nichtig der Mensch an sich ist. Und man wird sich der Größe und Herrlichkeit Gottes bewusst. Und jedenfalls ist das meine Erfahrung persönlich. Als ich in der Schweiz 15 Jahre gelebt habe, habe ich mehr Gelegenheit gehabt, auf den Bergen zu gehen. Berge können Orte einer besonderen Begegnung mit Gott werden. So wie der Mose. Aber dann geht es wieder runter ins Tal. Der Mose musste nach ins Tal gehen. Dort, wo wir den Aufforderungen des Lebens begegnen. Es ist nicht, ob wir begegnen, es ist wann. Also kehren wir zurück zu unserem Psalm. Hier geht es um die Pilger, die nach Jerusalem pilgern wollen. Sie kommen aus dem Flachland oder sie kommen von den Bergen oben und dann runter und dann kommen sie ins Flachland und dann können sie oben sehen. Und nun steht vor ihnen die letzte Etappe ihrer Pilgerreise, bei der sie ein sehr unwegsames Gebiet überwinden müssen. Es geht bergauf, es ist mühsam, es ist anstrengend. Man kann sich einen heftigen Sonnenbrand holen und wenn man draußen übernachten muss, kann es so kalt werden, dass man dann am Ziel mit einer Grippe ins Bett liegt. In diesem Winter, einige von uns haben diese Grippe gehabt, die lange ausgedauert hat. Nicht nur das, es warteten auch Gefahren für die Pilger. Es kam gar nicht so selten vor, dass ein Pilger nicht in Jerusalem ankam, sondern in irgendeine Schlucht in den jüdischen Bergen verschwand. Oder zumindest mit ganz leeren Taschen und einer Beule am Kopf in Jerusalem ankam. Und wir kennen das von der Geschichte mit dem barmherzigen Samariter. Es können Räuber die Pilger überfallen und ausrauben. Das hat sicher vielen Pilgern große Sorgen bereitet. Sicherheit war somit für die Pilger ein vorrangiger Gedanke. Und ist es nicht auch ein wichtiger Gedanke für uns auch heute? Wir haben den Berg der Pandemie erklommen und bewältigt, haben wir. Hoffe ich. Vor einem Jahr hat sich vor uns ein anderer Berg aufgetan, der mit noch bedrohlicher erscheint als die Pandemie, der Krieg in der Ukraine. Aber es gibt nicht nur dieser Krieg, es gibt viele Kriege in der Welt. Wir sind erschrocken über die zerstörerische Macht, die Menschen ausüben können. Wir fragen uns, was aus all den Menschen werden soll, die ihr Land verlassen mussten, um ihr Leben zu retten. Wir fragen uns, inwieweit dieser Konflikt noch eskalieren wird, denn auch wir sind indirekt davon betroffen. Und so können wir den Ruf jetzt verstehen, der aus der Tiefe des Herzens des Psalmisten ausspricht, der sagt, ich blicke hinauf auf zu den Bergen, woher kommt Hilfe für mich? Und wenn ich die ratlosen Berater, die Treffen der verschiedenen Gremien der Politiker sehe, ihre Suche nach Hilfen, nach Lösungen und die verzweifelte Aufrufe zum Dialog, dann drängt sich auch in mir die Frage auf, woher kommt Hilfe für uns? Aber nicht nur die Probleme der großen Weltbühne halten uns in Atem. Es gibt genügend Probleme und Berge in unserem Alltagsleben. Wie sieht es mit unseren Beziehungen aus? In der Ehe, mit den Kindern, mit anderen Menschen, in der Gemeinde, mit den Menschen, die uns nahe sind? Welche Berge tun sich da vor uns auf? Oder wenn man dabei ist, sein Haus zu bauen und die Materialien nicht kommen und nur zu Höchstpreisen zu erhalten sind, das sind auch Berge. Oder wenn die Kinder und Jugendlichen in der Schule Tests schreiben müssen und unter Notendruck stehen. Auch das sind Berge. Oder wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, nachdem der Ehepartner heimgerufen ist, und das haben wir heute Morgen noch gehört. Oder wenn die Schwächen des Alters sind immer mehr bemerkbar, sich mehr bemerkbar machen, auch da können sich Berge auftürmen. Und die beginne ich zu sehen in meinem Leben, diese Art Berge. Welche Hilfen gibt Gott mir in dieser und in diesen Situationen? Wenn wir uns nun die folgende Verse ein bisschen anschauen, sagen wir ein bisschen, denn man müsste viel mehr graben, dann werden wir wertvolle Hilfen und Gedanken entdecken, die uns in unsere Fragen und Sorgen Trost und Mut geben sollen. Die Pilger erinnerten sich an die Eigenschaft der Attribute Gottes, und zwar in äußerst persönlicher Weise. Das erste ist, die Hilfe kommt, der Schöpfer steht auf deiner Seite. In Vers 2, meine Hilfe kommt von Jahwe, vom Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Wenn der Herr der Schöpfer Himmels und der Erde ist, dann haben wir es mit deinem allmächtigen, weisen und herrlichen Gott zu tun. Nicht mit deinem Zeus. Die gläubigen Juden, die Gott treu geblieben sind, sehen diesen großen und mächtigen Gott. Sie wissen, dass Gott dort in Jerusalem im Heiligtum wohnt und dass ihre Hilfe allein von ihm kommt. Und wer einen Blick für die Natur oder für die komplizierten Abläufe bei den kleinsten Lebewesen hat, wer sich Gedanken über die Entstehung eines Lebens im Mutterleib macht und wie alles wunderbar zusammenspielt, der muss ehrlicherweise zugeben, dass da ein Gott dahinter stehen muss, der alles bis ins kleinste Detail geplant hat. Und an dieser Stelle lesen wir im Psalm 96, 4 und 5, denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter, denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Unser Blick geht jetzt weiter. Es ist demnach befreiend, sich in diesem liebenvollen Armen Gottes zu werfen und ihm anzuvertrauen. Das haben die Pilger damals getan und konnten deshalb mutig ihren Weg fortsetzen, immer mit dem Ziel, um dort Gedanken und dem Gedanken, dass sie bald in der Gegenwart Gottes sein werden. Das soll uns auch heute noch motivieren, uns vertrauensvoll an Gott zu halten. Und viele Christen, die flüchten müssen, weil sie auf Verfolgung und so weiter, bezeugen, dass ihr Vertrauen auf Gott sie getragen hat. Was rufen sich die Pilger noch in Erinnerung? Die erste Haupterinnerung ist die Grundlage, der Schöpfer von Himmel und Erde. Was rufen sie jetzt sich in Erinnerung? Nachdem der erste Blick zu Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde ging, rufen sich die Pilger noch einige bedeutende Realitäten in Erinnerung, die im Wesen des Schöpfers des Himmels und der Erde verankert sind. Nicht außerhalb, da drin verankert sind. Und sie sagen, Gott hat jeden im Blick. Im Vers 3, er wird nicht zulassen, dass du fällst. Er gibt immer auf dich Acht. Es gibt dramatische Situationen, in denen wir meinen, Gottes Wege gar nicht nachvollziehen zu können. Die Gefahr, in Zweifel zu geraten, ist dann sehr naheliegend. Zu fallen oder zu wanken oder zu taumeln sind Ausdrücke, die uns das Bild vor Augen malen. Doch Gott hat uns versprochen, auf uns zu achten, was nicht bedeutet, dass wir nie einen Unfall zum Beispiel haben werden. Aber auch in diesen Situationen ist Gott nahe und behütet uns. Der Ausdruck behüten kommt in diesem Psalm immer wieder vor. Das deutsche Wörterbuch gibt die folgenden Synonyme für den Ausdruck behüten: absichern, beaufsichtigen, beschirmen, beschützen, bewachen, bewahren, decken, schützen, sichern, verteidigen. Ein Wort, aber das hat vieles, viele Aspekte. Merkt ihr, wie allumfassend Gottes Fürsorge für seine Kinder ist? So etwas findest du in keiner anderen Religion oder Ideologie. Ein Gott, der sich allumfassend um dich stellt, das ist das Beste, was uns geschehen kann. Dieser Ausdruck erscheint, behüten, erscheint zum ersten Mal im 1. Mose 2,15. Also ist ein altes Wort. Und da sagt, steht geschrieben, der Herr Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Adam sollte sich um den Garten kümmern und ihn bewahren, behüten. Adam ist hier ein Bild für das, was Gott mit seinen Kindern tut. Er behütet sie. Wenn Angst und Sorge dich umtreiben, dann erinnere dich, dass du einen Gott an deiner Seite hast, der unweigerlich fürsorgerlich ist. Alles, was er in deinem Leben zulässt, darin lässt er dich nie alleine. Jemand hat den Ausdruck, den Ausdruck behüten, an einem Hut mit breiter Krempe gedacht. Die Aufgabe des Hutes ist es, den Kopf vor Kälte oder vor starken Sonneneinstrahlung oder vor Nässe zu schützen. Vielleicht hilft es dir, dieses unvollkommene, aber eindrückliche Bild, wenn du an Gott als einen Hut denkst, der direkt bei dir ist und ein Schutz für dich ist. Er ist schon da. Die nächste Eigenschaft Gottes ist im Vers 4 zu lesen. Eine immerwährende Wache. Vers 4, nein, der Beschützer Israel schläft und schlummert nicht. Dass Gott nicht schläft, das leuchtet uns ein. Aber da steckt mehr dahinter als ein nicht im Bett liegen. Es ist viel mehr als das. Diese Zeilen bedeuten, dass Gott immer zu jedem Zeitpunkt wach und aufmerksam ist, dass ihm nichts entgeht, dass nichts ohne sein Wesen, ohne seine Zustimmung passiert. Selbst wenn wir schlafen, wacht Gott über uns, denn er braucht keinen Schlaf. Wenn du nachts wach wirst, aus irgendeinem Grund, dann denke daran, dass dein Schöpfer, der Himmel und der Erde, das auch ansprechbar ist und du mit ihm über deine Sorgen, über deine Probleme auch nachts mit ihm reden kannst. Wenn nachts Ängste dich überwältigen wollen, weil du nicht weißt, welche Entscheidung du treffen sollst, dann darfst du wissen, dass Gott wach ist und dir zuhört, wenn du mit ihm sprichst. Aber sein Zuhören ist mehr als nur deine Laute zu hören. Es ist viel mehr. Auch der Apostel Petrus kommt dazu, hat etwas zu sagen. Er sagt in 1. Petrus 3,12, er sagt, denn der Herr hat die Gerechten im Blick und für ihre Bitten ein offenes Ohr. Schön. Oder hör mal das im Psalm 32,8. Ich will dich belehren und ich zeig dir den richtigen Weg, sagt Gott. Ich will dich beraten und ich behalte dich im Blick. Wir sind im Gottes Blickfeld. auch dann, wenn wir ungehorsam sind. Dann wird er alles tun, um dich auf seinen Weg zurückzubringen. Unser Behüter schläft und schlummert nicht. Gott ist wach zu 100%. Er hatte die Kontrolle über unser Leben, über jeden unserer Berge, zu jeder Sekunde. Das ist ein Fakt, nicht ein Wunsch. Das ist ein Fakt. Und für mich sehr tröstlich, wenn ich wieder mal in Dunkel tappe. So wie in diesem Winter, als ich Schwierigkeiten hatte zum Atmen und nachts aufgestanden bin und im Zimmer, in meinem Wohnzimmer rumgelaufen bin. Er hat das alles im Blick gehabt. Und weiter geht's, und das sagt der Sonnen- und Kälteschutz. Dieser Schöpfer ist der Sonnen- und Kälteschutz für dich. In Vers 5, der Herr behüte dich, damit dir am Tag die Sonne nicht schadet und der Mond nicht in der Nacht. Der Herr Himmels und der Erde sitzt auf seinem Thron. Das symbolisiert, dass er regiert über alles. Und gleichzeitig ist er uns nahe und steht an unserer Seite. Nicht, dass unsere körperlichen und seelischen Schmerzen erspart sind oder Gefahren und Unfall. Aber Gott hat auch darüber die Kontrolle. Wie oft hatte sich David in gefährlichen Situationen auch gefunden und doch konnte er immer auf Gott zählen. Und genau in diesen Schwierigkeiten hatte er herrliche Psalmen gedichtet, die auch uns heute ansprechen und gut tun. Wenn der Psalmist hier über Sonne und Mond spricht, dann steht ihm die Tatsache vor Augen, dass die Pilger auf ihrem Weg nach Jerusalem tagsüber der singenden Sonne ausgesetzt waren und nachts die Kälte, da die Temperatur drastisch absinken konnte. Auch dabei beschützt der Herr seine Kinder. Aber ein anderer Gedanke ist der, die Israeliten hatten einen Mondkalender. Und deshalb steht die Sonne hier für die Tage und der Mond für die Monate. Darin steckt der Gedanke, dass Gott, der Herr, jeden Tag, jeden Monat, zu jeder Jahreszeit in den Herausforderungen und Problemen unseres Lebens für uns da ist. Auch hier finden wir wieder das Wort behüten. Es wird von dem Hüter gesprochen. Gott bewahrt uns und traut uns das zu, was wir mit seiner Hilfe tragen können. Aber es ist noch nicht fertig. Der Vers 7 sagt, Jahwe, der Herr, behütet dich vor allem Bösen. Er bewahrt auch dein Leben. Er ist ein Gott der Geborgenheit. In der Luther-Übersetzung steht es so, der Herr behüte dich vor allem Übel und behüte deine Seele. Gott ist unsere Hilfe und das ganzheitlich. Gott kümmert sich um unsere Probleme, er kennt sie, er steht uns darin bei, doch er will auch in unserem Inneren, in unserem geistlichen Leben wirken. Nicht nur äußerlich will er für uns sorgen, sondern vor allem in unserer Seele, unser Leben. Der Ausdruck Seele steht in der Bibel für unser Innenleben, dort, wo wir denken, fühlen, Entscheidungen treffen, wo wir über geistliche Dinge nachdenken und bewerten. Gott kümmert sich um die geistlichen Themen unseres Lebens, um unsere Nachfolge, darum, wie ich geistlich wachse, wie ich Gott näher kommen kann. Darum kann man auch sagen, ja, Gott kümmert sich einerseits um meine Sorgen und Probleme, doch er kümmert sich auch ganz besonders um meine Seele, um das, was du denkst, worauf du dein Leben baust, was dich antreibt und drängt. Unter Schwierigkeiten kommen vielleicht falsche und egoistische Ziele zum Vorschein. Gottes Fürsorge besteht auch darin, dass er dir helfen will, deine falschen Ziele durch seine Ziele zu ersetzen. Er will Veränderung in deinem Leben bewirken, damit sich die Beziehung zu ihm, dem Gott Himmels und der Erde, vertieft und du seine Liebe und Geborgenheit in ihm noch deutlicher wahrnimmst. Gott will sich ganz und gar um dich kümmern, mit allem Drum und Dran. Und das hat er auch mit Josef zum Beispiel gemacht, besonders da, als er nach Ägypten verkauft wurde. Gott hat sich immer um Josef gekümmert. Und zum Schluss konnte Josef so sagen, dass Gott immer alles gut gemacht hat. Und der Apostel Paulus sagt genau dasselbe in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten wirken lässt, also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Und der Vers 29 sagt, was dieser Gute ist, das heißt, Jesus, seinen Sohn, ähnlicher zu werden. Darüber hinaus haben wir eine Zukunft bei ihm. Der Tod ist nicht das Ende für uns, sondern der Anfang einer herrlichen Zukunft. Und das ist keine kleine Jenseitsvertröstung im Leiden. Nein, es ist die Tatsache. Er behütet für immer. Der Hüter behütet für immer. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, behütet für immer. Jahwe behütet dich, wenn du fortgehst und wann du wiederkommst, für eine Weile. Nein, von jetzt an bis in Ewigkeit. Dies ist ein Ziel. Luther übersetzt es mit folgenden Worten: Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in die Ewigkeit. Die Ausdrücke Ausgang und Eingang oder fortgehen und wiederkommen weisen auf unser alltägliches Leben hin. Das bedeutet, dass unser himmlischer Vater sich täglich um unsere Aufgaben und Verpflichtungen kümmert, bis in die kleinsten Kleinigkeiten. Manche orthodoxen Juden nehmen die Worte von 5. Mose 6, 9 wörtlich. Du sollst dir sie auf die Türpfosten, diese Worte deines Hauses schreiben und an deine Tore. Sie haben kleine Kästchen, die sie an den Türpfosten hängen, in denen Bibelabschnitte enthalten sind. Beim Heimgehen, wenn du heimkommst, hineinkommst, in ein Haus oder beim Herauskommen, sollten diese Bibelworte die Menschen an Gott erinnern. Er behütet dich, wenn du reinkommst und wenn du ausgehst. Damit wollen sie sich in Erinnerung rufen, dass Gott sie in jedem Augenblick begleitet und nahe ist. Es ist ermutigend, erleichternd, entlastend und frohmachend, wenn wir uns an diese Tatsachen erinnern. Gott lässt uns nicht einen Augenblick allein. Wir sind unter seinem Hut. Er behütet uns, egal wo wir uns befinden. Aber wenn ich da aufhören würde, fehlt etwas. Ich möchte nochmal auf die Berge zurückkommen. Es gab noch einen anderen Berg. Einen Hügel mit Namen Golgotha. Dort, wo das Kreuz für Jesus aufgerichtet wurde. Dort, wo Jesus, der Sohn Gottes des Himmels und der Erde, angenagelt wurde und mit all unserer Schuld beladen wurde. Dort, wo Gott sich von seinem geliebten Sohn abwenden musste, weil er zur Sünde gemacht wurde. Sünde, die in der Gegenwart Gottes nicht bestehen kann. Das waren unsere Sünden. Auf diesem Hügel ist das große Wunder geschehen. Denn es war der Anfang für unsere Erlösung. Jesus hat den schlimmsten und grausamsten Berg bestiegen für dich und für mich. Wenn wir auf unsere alltäglichen Bergen schauen und vielleicht verzweifeln, dann sollten wir auf den Hügel schauen, an dem Jesus für uns gesiegt hat, aufs Golgatha. Und dieser Sieger, der Jesus, ist unser Wegbegleiter bei unseren Bergen. Und das gibt Mut, das gibt Freude, das gibt Frieden. Und das soll uns zum Lobpreis führen. Amen.